Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Aus einer alten schottischen Familie stammt, das haben wir schon erfahren. Sie verabreden sich auf einen Spaziergang und wollen die nahegelegene Rostrappe erkunden. Und dort treffen sie also Malerin Rosa Malheur. So lautet ihr Spitzname. Die findet die Gesellschaft ganz angenehm, schließt sich an und schon verabreden die vier sich zu neuen Unternehmungen und zu neuen Ausflügen im Harz. Und wir haben auch schon erfahren, dass es offenbar Cecils Gesundheitszustand gewesen ist, der den Kuraufenthalt des Paares in Thale erforderlich gemacht hat. Ihr Gatte, wahnsinnig fürsorglich, aber eine gewisse Distanz und Kühle zwischen den beiden Eheleuten ist nicht zu übersehen.
Der Heimweg wurde denn auch bald beschlossen, und zwar über die sogenannte Schurre hin, bei welcher Gelegenheit man den eigentlichen Rostrappe-Felsen, also die Hauptsehenswürdigkeit der Gegend, mit in Augenschein nehmen wollte. »Werden auch deine Nerven ausreichen?«, fragte der Oberst, »oder nehmen wir lieber einen Tragstuhl? Der Weg bis zur Rostrappe mag gehen, aber hinterher, die Schurre, der Abstieg ist etwas steil und fährt in Kreuz und Rücken oder, um mich wissenschaftlicher auszudrücken, in die Vertebrallinie.« Der schönen Frau blasses Gesicht wurde rot und Gordon sah deutlich, dass es sie peinlich berührte, den Schwächezustand ihres Körpers mit solchem Lokaldetail behandelt zu sehen. Sie begriff Saint-Allon nicht. Er war sonst so diskret. Aber sich bezwingend sagte sie, nur nicht getragen werden, Pierre, das ist für Sterbende. Gott sei Dank, ich habe mich erholt und empfinde mit jeder Stunde mehr den wohltätigen Einfluss dieser Luft. Ich glaube, sie beruhigen zu können, setzte sie lächelnd gegen Gordon gewandt hinzu. So brach man denn auf und erreichte zunächst die Rostrappe, die berühmte Felsenpartie, wo ganze Gruppen von Personen, aber auch Einzelne, vor einer Erfrischungsbude standen und unter Lachen und Plaudern das Echo weckten. Die meisten ein Seidel, andere, die dem Selbstbräu misstrauten, einen Cognac in der Hand. Unter diesen waren auch unsere Berliner, die sich, als sich ihnen Saint-Anneau mit der Malerin und dann Gordon mit der gnädigen Frau von der Seite her genähert hatten, anscheinend respektvoll zurückzogen, aber nur, um gleich danach ihrem Herzen in desto ungenierterer Weise Luft zu machen. »Sieh die große«, sagte der Ältere, »pompöse Figur. Ja, ein bisschen zu sehr Caroline Plättbrett. Tut mir nichts, mir aber. Übrigens, darum keine Feindschaft nicht. Chacun a son goût. Und nun sag mir, wen lassen wir leben, den Stöpsel oder die Stricknadel? Ich denke Berlin, das ist recht.« Und erfreut über das Aufsehen, das sie durch ihre vorgeschrittene Heiterkeit machten, stießen sie mit den Cognac-Gläschen zusammen. Gordon bot Cecile den Arm und führte sie so geschickt bergab, dass die gefürchtete Schurre nicht nur ohne Beschwerde, sondern sogar unter Scherz und Lachen passiert wurde, wobei die schöne Frau mehr als einmal durch einen Anflug kleinen Übermuts überraschte. »Saint-Anneau, müssen Sie wissen, macht sich gelegentlich interessant mit meinen Nerven, was er besser mir selber überließe. Das ist Frauensache. Gleichviel indes, ich werde ihn in Erstaunen setzen.« Und wirklich, ehe noch das Hotel erreicht war, war auch schon eine von Saint-Anneau gut geheißene Verabredung getroffen, die Malerin am folgenden Tage nach Quedlinburg begleiten zu wollen. Cecile selbst hatte den Vorschlag dazu gemacht. Ja, die nervenkranke Frau, die von ihrer Krankheit und vor allem von einer Spezialisierung derselben, deren Saint-Anneau sich schuldig gemacht hatte, nichts hören wollte, hatte sich tapfer gehalten. Nichtsdestoweniger rächte sich, als sie wieder auf ihrem Zimmer war, das Maß von Überanstrengung und ihren Hut beiseite werfend, streckte sie sich auf eine Chaiselongue, nicht schlaf-, aber ruhebedürftig. Als sie sich wieder erhob, fragte Saint-Anneau, ob man das Souper auf dem großen Balkon nehmen wolle. Cecile war aber dagegen und sprach den Wunsch aus, dass man daheim bleibe. Der Kellner brachte denn auch eine Viertelstunde später das Teezeug und schob den Tisch an das offene Fenster, vor dem weit drüben und zu Häupten der Berge die Mondsichel leuchtete. Hier saßen sie schweigend eine Weile. Dann sagte Cecile, was war das mit dem Spottnamen, dessen das Fräulein heute Nachmittag erwähnte? Du hast nie von Rosa Bonheur gehört?
Nein.
Saint-Anneau lächelte vor sich hin. Ist es etwas, das man wissen muss? Je nachdem. Meinem persönlichen Geschmack nach brauchen Damen überhaupt nichts zu wissen. Und jedenfalls lieber zu wenig als zu viel. Aber die Welt ist nun mal, wie sie ist, auch in diesem Stück, und verlangt, dass man dies und jenes wenigstens dem Namen nach kenne. Du weißt, ich weiß alles. Und wenn ich dich so vor mir sehe, so gehörst du zu denen, die sich's schenken können. Bitte noch eine halbe Tasse. Dich zu sehen ist eine Freude. Ja, lache nur. Ich habe es gern, wenn du lachst. Also lassen wir das dumme Wissen. Und doch wäre es gut, du könntest dich etwas mehr kümmern um diese Dinge. Vor allem mehr sehen, mehr lesen. Ich lese viel, aber nicht das Rechte. Da habe ich neulich einen Blick auf deinen Bücherschrank geworfen und war halb erschrocken über das, was ich da vorfand. Erst ein gelber französischer Roman, das möchte gehen, aber daneben lag Ehrenström, ein Lebensbild oder die separatistische Bewegung in der Uckermark. Was soll das? Es ist zum Lachen und bare Traktätchenliteratur. Die bringt dich nicht weiter. Ob deine Seele Fortschritte dabei macht, weiß ich nicht. Nehmen wir an, ja, so fraglich es mir ist. Aber was hast du gesellschaftlich von Ehrenström? Ehrenström mag ein ausgezeichneter Mann gewesen sein, ich glaube es sogar aufrichtig, und gönne ihm seinen Platz in Abrahams Schoß. Aber für die Kreise, darin wir leben, oder doch wenigstens leben sollten, für die Kreise bedeutet Ehrenström nichts. Rosa Bonheur aber sehr viel. Sie nickte zustimmend und abgespannt, wie fast immer, wenn irgendetwas, das nicht direkt mit ihrer Person oder ihren Neigungen zusammenhing, eingehender besprochen wurde. Sie wechselte deshalb rasch den Gesprächsgegenstand und sagte, gewiss, gewiss, es wird so sein. Fräulein Rosa scheint übrigens ein gutes Kind und dabei heiter. Vielleicht ein wenig mit Absicht, denn die Männer lieben Heiterkeit. Und Herr von Gordon wird alles nur keine Ausnahme sein. Es schien mir vielmehr, als ob er sich für das plauderhafte Fräulein interessiere. Nein, es schien mir umgekehrt, als ob er sich für die Dame interessiere, die wenig sprach und viel schwieg. Wenigstens solange wir oben auf der Rosttrappe waren. Und ich kenne wen, dem es auch so schien und der es noch besser weiß als ich. Glaubst du? Sagte Cecile, deren Züge sich plötzlich belebten, denn sie hatte nun gehört, was sie hören wollte. Wie spät mag es sein, ich bin angegriffen. Aber bringe noch ein Kissen, eine Rolle, dass wir noch einen Augenblick auf das Gebirge sehen und auf das Rauschen der Bude hören. Ist es nicht die Bude? Freilich, wir kamen ja durch das Budetal. Alles Wasser hier herum ist die Bude. Wohl, ich entsinne mich. Und wie klar die Sichel da vor uns steht. Das bedeutet schönes Wetter für unsere Partie. Herr von Gordon ist ein vorzüglicher Reisemarschall. Er spricht nur zu viel über Dinge, die nicht jeden interessieren. Über Steppenwolf und Steppengeier. Und was noch schlimmer ist, über Bilder von unbekannten Meistern. Ich kann Bildergespräche nicht leiden. Cecile, lachte Saint-Anno, wie du dich verrätst. Ich glaube gar, du verlangst, er soll, als ob er noch in Indien wäre, den Säulenheiligen spielen und 10 Jahre lang nichts als deinen Namen sprechen. Es erheitert mich. Eifersüchtig. Und eifersüchtig auf wen? Und nun kam der andere Tag. Es war eine Früh- oder doch Vormittagspartie, darauf hatte Gordon bestanden, und ehe noch der nach Quedlinburg abdampfende Zug über die letzten Dorfvillen und die schöne Blutbuche des am anderen Flussufer gelegenen Baron-Buchischen Parkes hinaus war, sagte Cecile, während sie die kleinen Füße gegen den Rücksitz stemmte, »Jetzt aber das Programm, Herr von Gordon. Versteht sich nicht zu lang, nicht zu viel. Nicht wahr, Fräulein Rosa?« Diese stimmte zu, freilich mehr aus Artigkeit als aus Überzeugung, weil sie nach Art aller Berlinerinnen am Lerntrieb litt und nie genug hören oder sehen konnte. Gordon gab übrigens die Versicherung, es gnädig machen zu wollen. Es seien 4 Dinge da, darum sich's lediglich handeln könne. Das Rathaus, die Kirche, dann das Schloss und endlich der Brühl. Der Brühl, sagte Rosa. Was soll uns der? Das ist ja die Straße, worin die Pelzhändler wohnen, wenigstens in Leipzig. Aber nicht in Quedlinburg, meine Gnädigste. Der Quedlinburger Brühl gibt sich ästhetischer. und ist ein Tiergarten oder ein Bois de Boulogne mit schönen Bäumen und allerlei Bild- und Bauwerken. Karl Ritter, der berühmte Geograf, hat ein gusseisernes Denkmal darin und Klopstock ein Tempelchen mit Büste. Beide nämlich waren geborene Quedlinburger. Also nach dem Brühl, seufzte Cecile, die nicht den geringsten Sinn für Tempelchen und gusseiserne Monumente hatte. Nach dem Brühl ist es weit von der Stadt. Nein, meine gnädigste Frau, nicht weit. Aber weit oder nicht, wir können ihn fallen lassen. Ich meine den Brühl und auch das Rathaus, trotz seines steinernen Rohlands und seines aus Brettern zusammengeschlagenen großen Kastens mit Vorlegeschloss, darin der Regensteiner, natürlich ein Buschklepper oder dergleichen, eine hübsche Weile gefangen saß. Mit Vorlegeschloss, wiederholte Cecile neugierig, die sich für den Regensteiner augenscheinlich mehr als für Klopstock interessierte. Mit Vorlegeschloss. War es ein großer Kasten, darin man ihn einsperrte? Nicht viel größer als eine Apfelkiste. Weshalb mir auch bei seinem Anblick diese bevorzugten Versteckplätze meiner Jugend wieder in Erinnerung kamen. Mit ihrem Glück und ihrem Grusel. Besonders mit ihrem Grusel. Denn wenn die Krampe zufiel und eingriff, so saß ich allemal voll Todesangst in dem stickigen Kasten um kein Haar breit besser als der Regensteiner. Aber der wirkliche Regensteiner, der übrigens kein Asthmatikus gewesen sein kann, ließ sich's trotz Stickigkeit und Enge nicht anfechten und steckte 20 Monate lang in dem Loch, ohne mehr Luft als die, die durch die spärlichen Ritzen eindrang. Und nur dann und wann kamen die Quedlinburger und wohl auch die Quedlinburgerinnen und sahen hinein und grinsten ihn an und piekten ihn mit ihren Sonnenschirmen. Ganz unzweifelhaft, meine gnädigste Frau, zumindest sehr wahrscheinlich. Die Bourgeoisie, die nie tief aus dem Becher der Humanität trank, war gerade damals von einer besonderen Abstinenz. Und die liberale Geschichtsschreibung, verzeihen Sie diesen Exkurs, meine gnädigste, greift in nichts so fehl als darin, dass sie den Bürger immer als Lamm und den Edelmann immer als Wolf schildert. Die Nürnberger hängten keinen nicht, sie hätten ihn denn zuvor. Und dieser Milde huldigten auch die Quedlinburger. Aber wenn sie den zu Henkenden hatten, hängten sie ihn auch gewiss. Und zwar mit allen Schikanen. Saint-Anneau, dem jedes Wort aus der Seele gesprochen war, nickte beifällig und wollte den ihm sympathischen Gegenstand eben mit einigen Bemerkungen seinerseits begleiten, als der Zug hielt und ein paar Coupé-Türen geöffnet wurden. »Ist dies Quedlinburg?« fragte Cecile. »Nein, meine gnädigste Frau, dies ist Neinstedt, eine kleine Zwischenstation. Hier ist der Lindenhof. Und was dasselbe sagen will, hier wohnen die Nathusiusse.« »Die Nathusiusse, wer sind die?« fragten atempo beide Damen. »Eine Frage«, lachte Gordon, »die die betreffende Familie sehr übel vermerken würde. Die gnädige Frau, deren Protestantismus mir, pardon, einigen kleinen Anzeichen nach einigermaßen zweifelhaft erscheint, hat Absolution. Aber Fräulein Rosa, Berlinerin, keine Reprimande, keine Spöttereien. Einfach Antwort, wer sind die Nathusiusse? Nun denn, die Nathusiusse sind viel und vielerlei. Sie sind, ohne die Frage damit erschöpfen zu wollen, fromme Leute, literarische Leute, landwirtschaftliche Leute, politische Leute. Bücher, Kreuzzeitungen, Rambouillet-Zucht, alles kommt in der Familie vor. Und selbst die Geschichte von der aufgenommenen Stecknadel, die dann schließlich den Aufnehmer zum Millionär umschuf, ist dem Ahnherr der Nathusiusse nicht erspart geblieben. Aber das bedeutet nichts, das ist eine alte Geschichte, denn in wenigstens 6 großen Städten, in denen ich gelebt habe, kam der Reichtum der Reichsten immer von einer Stecknadel her. Überhaupt sind die besten Geschichten uralt und überall zu Hause, also Welteigentum. Und ich habe manche, von denen wir glaubten, dass sie zwischen Havel und Spree das Licht der Welt erblickten oder ohne die Gebrüder Grimm gar nicht existieren würden, in Tibet oder am Himalaya wiedergefunden. Rosa wollte davon nichts wissen und stritt hartnäckig hin und her, bis das abermalige Halten des Zuges allem Streiten ein Ende machte. »Quedlinburg! Quedlinburg!« Und unsere Reisenden entstiegen ihrem Waggon und sahen dem Zuge nach, der sich eine Minute später rasch wieder in Bewegung setzte. Die Sonne brannte heiß auf den Perron nieder Und Cecile, die nach Art aller Nervösen sehr empfindlich gegen extreme Temperaturverhältnisse war, suchte nach einer schattigen Stelle, bis Gordon endlich vorschlug, in die große Flurhalle des Bahnhofgebäudes eintreten und hier in aller Ruhe den in der Schwebe gebliebenen Schlachtplan feststellen zu wollen. Das geschah denn auch, und nachdem man ebenso wie den Brühl auch noch das Rathaus ohne lange Bedenken gestrichen hatte, kam man überein, sich an Schloss und Kirche genügen zu lassen. Beide, so versicherte Gordon, lägen dicht nebeneinander, und der Weg dahin, wenn man am Außenrande der Stadt bleibe, werde der gnädigen Frau nicht allzu beschwerlich fallen. All das war rasch akzeptiert worden, die Damen nahmen noch ein Himbeerwasser, und eine Minute später schritt man bereits nach Passierung eines von einer wahren Tropensonne beschienenen Vorplatzes, an der die Stadt in einem Halbbogen umfließenden und an beiden Ufern von prächtig alten Bäumen überschatteten Bude hin. Das Wasser plätscherte neben ihnen, die Lichter hüpften und tanzten um sie her, und mit Hilfe kleiner Brückenstege machte man sich das Vergnügen, die Flussseite zu wechseln, je nachdem hüben oder drüben der kühlere Schatten lag. Es war sehr entzückend. Am entzückendsten aber da, wo die bis dicht an die Bude herantretenden Gärten einen Blick auf endlos scheinende Blumenbeete gestatteten. Ähnlich jenen draußen vor der Stadt, die schon während der Eisenbahnfahrt von Berlin bis Thale Cecile bezaubert hatten. Auch heute wieder konnte sie sich nicht satt sehen an der oft ganze musterbildenden Blumen- und Farbenpracht und fand es gegen ihre Gewohnheit sogar interessant, als Gordon in allerhand Einzelheiten eingehend von den zwei großen Gartenfirmen der Stadt sprach, die mit ihren um die ganze Welt gehenden Quedlinburger Blumensamenpaketen ein Vermögen erworben und sich den Zuckermillionären in der Umgegend mindestens gleichgestellt hätten. Ei, das freut mich. Zuckermillionäre, wie hübsch das klingt. Und dabei blieb sie stehen und sah durch ein goldbronziertes Gitter einen der breiten Gartenstege hinauf. Das lila Beet da, das sind Levkojen, nicht wahr? Und das rote, fragte Rosa, was ist das? Das ist brennende Liebe. Mein Gott, so viel. Und doch immer noch unter der Nachfrage. Muss ich Ihnen sagen, meine Gnädigste, wie stark der Konsum ist? Haha, sagte Cecile mit etwas plötzlich Aufleuchtendem in ihrem Auge, das dem sie scharf beobachtenden Gordon nicht entging und ihn mehr als alle seine bisherigen Wahrnehmungen über ihre ganz auf Huldigung und Pikanterie gestellte Natur aufklärte. Der Eindruck, den er von diesem feinsinnlichen Wesen hatte, war aber ein angenehmer, ihm überaus sympathischer. Und eine lebhafte Teilnahme, darin sich etwas von Wehmut mischte, regte sich plötzlich in seinem Herzen. Von der Stelle, wo man stand, bis zu dem hochgelegenen Stadtteile, der mit Schloss und Kirche das ihm zu Füßen liegende Quedlinburg beherrscht, war nur noch ein kurzer Weg, und ehe man 100 Schritte gemacht hatte, begann bereits die Steigung. Diese selbst war beschwerlich, die malerisch-mittelalterlichen Häuser aber, die nesterartig zu beiden Seiten der zur Höhe hinaufführenden Straße klebten, erhielten Cecile bei Mut, und als sie bald danach auf einen von stattlichen Häusern gebildeten und zu weiterer Verschönerung auch noch von alten Nussbäumen überschatteten Platz hinaustrat, kam ihr zu dem Mut auch alle Kraft und gute Laune wieder, die sie gleich zu Beginn des Spazierganges an der Bude hin gehabt hatte. »Das ist das Klopfstockhaus«, sagte Gordon und zeigte seine Führerrolle wieder aufnehmend auf ein etwas zur Seite gelegenes und beinahe grasgrün getünchtes Haus mit Säulenvorbau. »Das Klopfstockhaus«, wiederholte Cecile. »Sagten Sie nicht, es stände, wie hieß es doch, im Brühl?« »Ja, meine gnädigste Frau, aber da läuft eine kleine Verwechslung mitunter. Was im Brühl steht, das ist das Klopfstock-Tempelchen mit der Klopfstock-Büste. Dies hier ist das eigentliche Klopfstockhaus, das Haus, darin er geboren wurde.« »Wie gefällt es Ihnen?« »Es ist so grün.« Rosa lachte lauter und herzlicher, als die Schicklichkeit gestattete. Sofort aber wahrnehmend, dass Cecile sich verfärbte, lenkte sie wieder ein und sagte, »Pardon, aber Sie haben mir so ganz aus der Seele gesprochen, meine gnädigste Frau. Wirklich, es ist zu grün. Und nun Excelsior, immer höher hinauf. Sind es noch viele Stufen?« Unter solchem Gespräch erstiegen alle das noch verbleibende Stück Weges, eine gepflasterte Treppe, deren Seitenwände dicht genug standen, um gegen die Sonne Schutz zu geben. Und nun war man oben und freute sich aufatmend der Brise, die ging. Der Platz, den man erreicht hatte, war ein mäßig breiter, Schloss- und Abteikirche voneinander scheidender Hof, der außer den auf ihm lagernden Schatten und Lichtern nichts als zwei Männer zeigte, die wie Besuch erwartende Gastwirte vor ihren zwei Lokalen standen. Wirklich, es waren Kastellan und Küster, die zwar nicht mit Hass entstellten, aber doch immerhin mit unruhigen Gesichtern abwarteten, nach welcher Seite hin die Schale sich neigen würde, worüber in der Tat selbst bei denen, die die Entscheidung hatten, immer noch ein Zweifel waltete. Besichtigung von Schloss und Kirche, so lautete das Programm. Das stand fest und daran war nicht zu rütteln. Aber was noch schwebte, war die Prioritätsfrage. Gordon und Saint-Anneau sahen sich also fragend an. Endlich entschied der Oberst mit einem Anfluge von Ironie dahin, dass Herrendienst vor Gottesdienst gehe, welchem entscheide Gordon in gleichem Tone hinzusetzte: Preußenmoral. Aber wir sind ja Preußen. Und so wandte man sich denn rasch entschlossen dem Kastellan zu. Freilich nicht ohne sein Vis-à-vis, den nach links hin stehenden Küster, mit einem hoffnunggebenden Gruße gestreift zu haben. Er verneigte sich denn auch in Erwiderung darauf verbindlich lächelnd und schien alles in allem nicht unzufrieden über diesen Gang der Dinge. Denn unten in der Stadtkirche läuteten eben die Mittagsglocken und etwas Bratwurstartiges, das von der Küche her durch die Luft zog, ließ das in die zweite Linie gestellt werden, fast als einen Vorzug erscheinen. Unter diesen Vorgängen, die nur von Rosa scharf beobachtet und mit Künstlerauge gewürdigt worden waren, waren alle vier in den Schlossflur eingetreten, an dem respektvoll die Honneurs machenden Kastellan vorüber. Dieser, ein freundlicher und angenehmer Mann, nahm durch seine Freundlichkeit sofort für sich ein, fiel aber andererseits durch ein unsicheres und fast ein schlechtes Gewissen verratendes Auftreten einigermaßen auf, ganz wie jemand, der Lotterielose feilbietet, von denen er weiß, dass es Nieten sind. Und wirklich, sein Schloss konnte durch alle Räume hin als eine wahre Musterniete gelten. Was es vor dem an Kostbarkeiten besessen hatte, war längst fort. Und so lag ihm, dem Hüter ehemaliger Herrlichkeit, nur ob, über Dinge zu sprechen, die nicht mehr da waren. Eine nicht leichte Pflicht. Er unterzog sich derselben aber mit vielem Geschick, indem er den herkömmlichen, an vorhandene Sehenswürdigkeiten anknüpfenden Kastellansvortrag in einen umgekehrt sich mit dem Verschwundenen beschäftigenden Geschichtsvortrag umwandelte. Voll richtigen Instinkts ersah er hierbei den Wert der historischen Anekdote, die denn auch beständig aus der Verlegenheit helfen musste. Rosa, deren Wissbegier auf ganze Säle voll Rubens und Snyders, voll Wouwermans und Potters rechnete, hielt sich selbstverständlich unausgesetzt in der Nähe des Kastellans und mühte sich durch allerlei klug gestellte Fragen, seine besondere Teilnahme zu wecken. »Und in diesen Räumen also haben die Quedlinburger Äbtissinnen residiert«, begann sie mit erheucheltem Interesse, denn es lag ihr ungleich mehr an Bärenhatz und 16 Ändern als an Porträts mit Pompadour-Frisuren. »In diesen Räumen also?« »Ja, meine gnädigste Frau«, antwortete der Kastellan, der unsere Freundin um ihres munteren Wesens und vielleicht auch um ihres Embonpoints willen für eine glücklich verheiratete Dame nahm. Ja, meine gnädigste Frau, wirklich residiert, das heißt mit Hofstaat und Krone. Denn die Quedlinburger Äbtissin waren nicht gewöhnliche Klosteräbtissinnen, sondern Fürstabbatissinnen und saßen von Mechthildis, Schwester Ottos des Großen an, bei den Reichsversammlungen auf der Fürstenbank. Und hier im Schloss war auch der Thronsaal. Es ist der Saal nebenan, in welchem ich die gnädigste Frau vorweg bitten möchte, die roten Damasttapeten beachten zu wollen. Es ist Damast von Arras. Und damit traten alle von einem kleinen, bis dahin besichtigten Vorzimmer her in den großen Thronsaal ein, in welchem neben der so ruhmvoll erwähnten Damasttapete nur noch der getäfelte Fußboden an die frühere Herrlichkeit erinnerte. Rosa sah sich verlegen um, was dem Führer nicht entging, weshalb er seinen Vortrag rasch wieder aufnahm, um durch Erzählungskunst den absoluten Mangel an Sehenswürdigkeiten auszugleichen. Also der Thronsaal, gnädige Frau, hob er an, und hier, wo die Tapete fehlt, genau hier stand der Thron selbst, der Thron der Fürstabbatissinnen, ebenfalls rot, aber von rotem Samt und mit Hermelin verbrämt und mit dem zuständigen Wappen zwei Kelche mit einem Pokal. Ach, sagte Rosa, mit zwei Kelchen und einem Pokal, sehr interessant. Und hier, fuhr der Kastellan, während er auf einen großen, aber leeren Goldrahmen zeigte, mit einer immer voller tönenden und beinahe feierlich werdenden Stimme fort, hier in diesem Goldrahmen befand sich die Hauptsehenswürdigkeit des Schlosses, der Spiegel aus Bergkristall. Der Spiegel aus Bergkristall, sag ich, der sich zurzeit in den skandinavischen Reichen, und zwar in dem Königreich Schweden, befindet. In Schweden, wiederholte Saint-Anneau, aber wie kam er dahin? Auf Umwegen und durch allerlei seltsame Schicksale, nahm der Kastellan seinen historischen Vortrag wieder auf. Unsere letzte Fürstabbatissin war nämlich eine Prinzessin von Schweden, Josephine Albertine, Tochter der Königin Ulrike, Schwester Friedrichs des Großen. Über 20 Jahre hatte Josephine Albertine hier glänzend und segensreich residiert und sich an dem Kristallspiegel, der ihr Stolz und ihr Liebesglück war, erfreut, als diese Gegenden eines Tages westfälisch wurden und unter König Jerome kamen. Da musste sie sich trennen von ihrem Schloss samt allem, was drinnen war. Und natürlich auch von ihrem Spiegel, denn es ward ihr kaum Zeit gelassen zum Notwendigsten, geschweige zum Einpacken und Mitnehmen dessen, was das Nebensächliche, wenn auch freilich für sie das Liebste war. Und was wurde? Nun, König Jerome, der wegen dem ewigen Morgen wieder lustig sein sehr viel Geld brauchte, stand alsbald vor der Notwendigkeit, das ganze Schloss Inventar unter den Hammer zu bringen. Und eines Tages hieß es in allen Zeitungen, deutschen und fremden, dass neben den anderen Schätzen des Schlosses auch der berühmte Kristallspiegel versteigert werden solle. Das war der Moment, auf den Prinzessin Josephine Albertine, die mittlerweile nach Schweden zurückgekehrt war, denn die Bernadottische Zeit war noch nicht da, gewartet hatte, weshalb sie nunmehr strikten Befehl gab, auf den Spiegel zu fahnden und jeden Preis zu zahlen, zu dem er angesetzt oder am Auktionstage selbst hinaufgetrieben werden würde. Wie hoch er kam, weiß ich nicht, nur das eine weiß ich, dass es ein Vermögen gewesen sein soll. Ich habe von einer Tonne Goldes sprechen hören. Unter allen Umständen aber kam der Spiegel nach Schweden, nach Stockholm, wo selbst er sich bis an diesen Tag befindet und im Ritterholm-Museum gezeigt wird. Allerliebst, sagte Saint-Anneau. Im Ganzen genommen ist mir die Geschichte lieber als der Spiegel. Eine Meinung, die von Gordon und Rosa vollkommen, keineswegs aber von Cecile geteilt wurde. Diese hätte sich gern in dem Kristallspiegel gesehen und war während der zweiten Hälfte der ihr viel zu weit ausgesponnenen Erzählung an ein offenstehendes Balkonfenster getreten, das nicht nur einen Blick auf das Gebirge, sondern auch auf die weiten Gartenanlagen hatte, die sich im Halbkreis um die Schlossfundamente herumzogen.
Gerd Westphal mit der dritten Folge von insgesamt 14 aus dem Roman Cecile von Theodor Fontane. Morgen geht's weiter, 8:30 hier bei uns in Am Morgen vorgelesen.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi.
Die Beschäftigten des Autobauers VW sollen heute Vormittag auf einer Betriebsversammlung über die weiteren Sparpläne informiert werden. Der Betriebsrat erwartet mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Auch der gesamte Konzernvorstand sowie der Vorstand der Kernmarke VW haben laut Arbeitnehmervertretern Anwesenheitspflicht. Nach den angekündigten Sparmaßnahmen gibt es viel zu besprechen. Drohende Werksschließungen, dazu das Ende der bisher geltenden Beschäftigungssicherung, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2029 ausgeschlossen hat. Es dürfte hoch hergehen in Wolfsburg. Betriebsrat und Gewerkschaft hatten erbitterten Widerstand gegen die Pläne angekündigt und wollen sich direkt im Anschluss an die Versammlung auf einer Pressekonferenz äußern.
Am zweiten Prozesstag gegen den früheren VW-Vorstandschef Winterkorn will sich der Angeklagte heute äußern. Wie die Verteidigung angekündigt hat, wird der 77-Jährige eine Erklärung